Eigentlich hat es ganz normal angefangen, an jenem Abend, der dann mündete in den größten Tag unseres Gottes, als sein Sohn für uns, garantiert für uns, sein Leben gelassen hat, als Gott sich das Beste kosten ließ. Eigentlich hat es ganz normal angefangen. Die Begleiter von Jesus hatten ein Erinnerungsmahl vorbereitet. So war das Passamahl. Erinnerung an die großen Taten Gottes. Danke dem Herrn. Er ist freundlich. Wir haben es erfahren. Und plötzlich wurde unter der Hand ihres Meisters, unter der Hand von Jesus, etwas ganz Neues draus. Nicht nur, dass Jesus so über den Tisch hinweg sagte, einer unter euch wird mich verraten, sondern war eine Stunde der Wahrheit, dass plötzlich alle Jünger anfingen, Herr, bin ich's? Alle hielten es für möglich, dass mit einem Mal das bisschen Sympathie, das sie für Jesus hatten, total umschlagen könnte, Stunde der Wahrheit. Nicht bloß Erinnerung an Ägypten, sondern Jesus spricht vom neuen Bund, dem angekündigt ist, Jeremia 31, ich will eure Sünden vergeben. Das ist doch das, was wir nötig haben. In jeder Stunde der Wahrheit war das bewusst geworden. Und der Bund ist nicht mehr geschlossen wie einst am Sinai, dass Mose das Blut des Opfertiers über das Volk gesprengt hat und jeder, der getroffen wurde von so einem Blutstropfen, wusste, jetzt bin ich ein Bundespartner Gottes, so ihr dürft den Kelch trinken. Das ist der Bund, den ich schließe mit meinem Blut, aber ihr dürft das Gewächs des Weinstocks trinken. Ich denke, es war für die Begleiter von Jesus eine überaus befremdliche Stunde. Aber der Herr Jesus hat diese Stunde eingebettet in sein Wort. Gegen Ende dieser neuen Feier, mit all den neuen Elementen, da ging es wieder in die alte Liturgie hinein. Sie beteten, bevor sie an den Ölberg hinausgingen, in die Nacht hinausgingen, den Lobgesang. Da sie den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Psalm 118, von dem wir vorher ein paar Verse hörten, danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Das war der Ton, auf den die Begleiter von Jesus gestimmt sein sollten, auch auf den wir gestimmt sein sollten. Also das zentrale Wort. In diesem Psalm ist das, was wir vorher hörten. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, von dem die Experten sagen, wenn wir auf einen verzichten können, dann auf den. Den hat Gott zum Eckstein gemacht. Das ist vom Herrn geschehen, ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Nicht mehr bloß Erinnerung an Ägypten. So. Jetzt, heute, in dieser Nacht, morgen, geschieht das Große. Mit diesem Psalmwort, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, den Jesus mit seinen Jüngern als Lobgesang angestimmt hat, war eigentlich den Jüngern damals und uns heute ein klärendes, hilfreiches Wort gegeben. Gott ist in Kontrolle des Geschehens. Die Menschen können wüten und Jesus verachten, abstoßen wie Fremdgewebe. Aber der Herr wird was draus machen. Achtet einmal drauf, was der Herr draus macht. Es war schon der ersten Christenheit wichtig. Der Apostel Petrus hat im Zusammenhang mit dem Wort gesagt, es ist in keinem anderen Heil. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie es können selig werden, als allein in diesem Jesus. Da steht das Wort, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden, auf den alle anderen bauen können. Das ist vom Herrn geschehen. Es war ja ein Wort, das Jesus geliebt hat, wenn wir zu Hause sind in den Berichten der Augenzeugen, dann wissen wir, dass Jesus einmal dieses Wort schon verwendet hatte. Als Menschen gaffend und interessiert um Jesus standen, was er wohl zu bieten hat, Matthäus 21 berichtet, da hat Jesus ihnen seinen Weg erklärt mit einem Gleichnis. Weil wir Menschen oft so schwer tun mit unserem kleinen Gehirn, des großen Gottes großes Tun überhaupt zu verstehen, zu ahnen. Jesus hat gesagt, da war ein Besitzer eines Weinbergs, der hat ihn gepflegt, gehegt, eine Mauer gezogen, Turm gebaut. Aber dann ging er außer Landes und hat den Weinberg seinen Pächtern gegeben, aber ausgemacht, im Herbst will ich dann die Pachtsumme haben. Ausgemacht, aber schon beim ersten Mal, als der Besitzer seine Beauftragten schickte, da haben sie diese Beauftragten gehöhnt, verlacht, weggeschickt. Geld gibt's nicht. Aber er schickte nochmal, beim nächsten Mal, seine Knechte. Diesmal haben sie die Knechte gesteinigt. Man muss mit Blindheit geschlagen sein, wenn einem nicht klar wird, in diesem Gleichnis hat Jesus die Geschichte der Propheten erzählt, die um Israel im Namen Gottes geworben haben. Wo ist Frucht? Aber zuletzt sagt der Besitzer der Weinbergs, ich habe noch einen, meinen geliebten Sohn, den werden Sie achten. Aber als der Sohn kam, haben sie gesagt, das ist der Erbe, lasst uns ihn töten, dann ist der Besitz unser. Soweit hat Jesus die Geschichte erzählt. Und dann hat er seine Zuhörer gefragt, was meint ihr, was wohl der Besitzer des Weinbergs tun wird, wenn er kommen wird? Lest sie mal nach, Matthäus 21. Er wird den Bösen ein böses Ende bereiten. Das wäre normal gewesen. Das geht böse aus. Und Jesus sagt, habt ihr nicht gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, so steht es im Psalm 118, ist zum Eckstein geworden. Aus einer grenzenlosen Passion, aus einem Erleiden, macht Gott seine souveräne Aktion. Was immer schon erkennbar war, etwa für den Josef, der von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft war, in der Sklaverei ins Gefängnis geworfen, im Gefängnis vergessen. Da hat der Josef gesagt, ihr gedachtet es, böse zu machen. Ja. Aber Gott gedachte es, gut zu machen. Denken Sie dran, vor 48 Stunden, ein Witwer zu mir gekommen hat, gesagt, hat Gott mich überhaupt vergessen? Ich kann es nicht mehr aushalten, die Einsamkeit ohne meine Frau, meine Schmerzen, meine Frau hat mich getröstet. Und ich konnte ihm bloß das Wort sagen, was furchtbar böse ist, was schlimm ist für Sie. Sie ahnen nicht, was Gott daraus machen kann. Jetzt nicht sagen können, wenn ich es nicht selber erlebt hätte, Gott war mir in meinem Leben nie so nah, als in jenen Tagen und Stunden, als ich dachte, jetzt ist mit mir ganz aus, kraftlos. Wenn man kaum mehr Kraft hat, ein Gebet zu formulieren, dass man dann plötzlich ein Wort zugeteilt bekommt, nicht es sollen wohl Berge weichen, oder Herr hat seinen Engel befohlen über dir. Es wird heute so traktiert als das wichtigste Wort. Jesus, nimm die Sünder an. Das war das Wort, das mich getragen hat. weil so viel aufgewacht ist von dem, was daneben gegangen war in meinem Leben. Jesus nimmt mich Sünder. Das ist die Adresse, an die er geschickt wird. Nimm mich an. Es ist unvorstellbar, was Gott aus dem scheinbaren Desaster des Karfreitags gemacht hat. Aus dem Hohn, der sich über Jesus ergossen hat, da war nicht einer mehr, der sich zu Jesus gehalten hat. Aber der Herr war mit ihm. Ein klärendes Wort für uns heute, wenn so oft bis hinein in die Christenheit, bis weit in die Christenheit hinein gesagt wird, was soll denn das Sterben von Jesus? Hätte Gott nicht auch eingreifen können? Ist denn Gott brutal? Hat er geschlafen? Nein. Er hat darauf gewartet, dass die Menschen in ihrem Hass alles über Jesus ergießen ließen, bis er dann eingegriffen hat, bis er dann da war. Soll uns eine Hilfe sein, dieses klärende Wort. Ja, es ergießt sich bis heute viel Gleichgültigkeit über Jesus. Den brauchen wir nicht. Aber ich denke oft, Gott kann auch diese Zeiten, da geradezu lästerlich über Jesus und sein Sterben geredet wird, dazu benutzen, dass uns ganz neu aufgeht, was Gott tun kann. Ein klärendes Wort. Aber alle die Jünger hatten gehört diese wunderbaren Psalmworte. Und ich denke, sie haben das nicht einfach routinemäßig gebetet, wie wir manchmal Psalmgebete routinemäßig mitbeten können. Und wenn es jemand fragen würde, was habt ihr denn gebeten, kam irgendwas von Gott vor, gell? Nein, sie haben gesagt, was können wir Menschen tun? Aber als dann nachher die Soldaten kamen, da war das wie verflogen. Der Herr ist mit mir, mir zu helfen. Und ich will herabsehen auf meine Feinde. Aber als nachher das Einsatzkommando kam, da haben sie nicht mehr auf die Feinde herabgesehen, sondern sind stiften gegangen. Was können wir Menschen tun? So steht es im Psalm 118. Ein paar Stunden später bekam der Simon Petrus das Muffensausen, als schon eine Magd ihn identifizieren wollte als Nachfolger Jesu. Wir werden ganz rasch aus dem Wort, das uns trägt, herausgestoßen. Der Jesus hat mal gesagt, der Arge, der Teufel, reißt das Wort aus euren Herzen. Das Wort, von dem es in der Bibel heißt, er, Jesus, trägt alle Dinge durch sein kräftiges Wort. Wir brauchen nicht immer Heilungen, so. Das Wort Jesu ist das, was wir von Jesus bekommen. Er trägt uns. Wie gesagt, durch ein Wort. Jesus nimmt die Sünder an. Ja, er trägt. Ich denke, dass die Jünger Jesu zu jedem Satz dieses Psalm 118 sagen konnten, Amen, ja, so ist es, das unterschreiben wir. Wir haben es erlebt, es ist gut auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Ich will herabsehen auf meine Feinde. So hat es Israel erlebt, als Amalek den Weg versperren wollte. Ich will herabsehen auf meine Feinde, als die Armee des Pharao im Roten Meer unterging und Israel gejubelt hat, der Herr ist mein Heil und mein Psalm. Ja, es stimmt. Amen. Jawohl, wir stehen dazu. Und sie hatten es bei Jesus erlebt. Sie umgeben mich wie Bienen, so heißt es im Psalm 118, wie ein Bienenschwarm. Aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Da in der Heimatstadt Nazareth, als sie Jesus hinunterstoßen wollten, den Steinbruch, da haben sie Jesus umgeben. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Sie hatten es erlebt, dass das nicht bloß ein alter Spruch ist, was da Psalm 118 steht, sondern mit Jesus erlebbare Wirklichkeit. Und dann war mit einem Mal die ganze Gewissheit wie weggewischt. Der Arge reißt das Wort aus den Herzen. Liebe Schwestern und Brüder, er kann Krankheit dazu benutzen, Schwachheit, die Sorge um Enkel und Kinder, die Sorge um Finanzen, dass plötzlich all die Worte des Herrn Jesus, die uns wichtig waren, nicht mehr sprechen wollen zu uns, keine Kraft mehr haben wollen. Ich habe von meinem Seelsorger mitbekommen, wenn er die Sitzungen im Landesarbeitskreis des Jugendwerks leitete, dieser Professor Dr. Lamparter, dass er gern zu Beginn gebetet hat: Gib, dass wir leben in deinem Wort. Und dann hat er geschwiegen. Und manchmal habe ich gedacht, ist er vom Schlag gerührt oder ist er eingeschlafen? Er hat so viel nachts gearbeitet. Warum sagt er nicht Amen? Weil ihn das bewegt hat aus seinem eigenen Leben. Gib, dass wir leben in deinem Wort. Dass es nicht weggerissen wird, dieses klärende, helfende, uns tragende Wort. Das klärende, helfende Wort, das so schnell aus den Herzen gerissene Wort. Und das Wort, das der Herr Jesus erfüllt hat. Es ist ja wie eine Passionsgeschichte im Kleinen, was im Psalm 118 steht. Der Herr ist mit mir, mir zu helfen. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Wie das bloß mit ein paar Strichen uns erzählt ist, wie Jesus im Garten Gethsemane ist, mit dem Vater ringt, dass wirklich der Weg ist ins Leiden hinein. Wie er seine Jünger bittet, betet mit mir, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Aber sie schlafen ein, sie pennen. Aber Gott hört. Er sandte einen Engel, der stärkte ihn. Man stößt mich, dass ich fallen soll. Aber der Herr hilft mir. Gott ist doch da, ich habe es doch nicht bloß mit Menschen zu tun. Es ist gut auf den Herrn vertrauen, sich nicht verlassen auf Menschen. Es ist gut auf den Herrn vertrauen, nicht sich verlassen auf Fürsten. Als die Häscher gekommen sind in den Garten Gethsemane, Jesus fragt, wen sucht ihr? Ja, Jesus von Nazareth. Jesus sagt, ich bin's. Da hat sie es umgehauen, sie fielen um, das haben sie noch nie erlebt, dass einer sich ohne Angst stellt. Wie hoheitsvoll steht Jesus nachher vor dem Landesherrn Herodes und antwortete ihm kein Wort. Wie hoheitsvoll vor dem Pilatus. Du bist doch kein König. Doch. Ich bin der König der Wahrheit. Ich bin dazu gekommen, dass es in dieser Welt Wahrheit gibt. War damals schon das Problem. Wir hätten das Problem der Piraten heute nicht, wenn Vertrauen da wäre in die Wahrheit derer, die Verantwortung tragen. Die Aufgabe des Regierenden, seine eigentliche Kraft ist die Kraft der Wahrheit. Nicht Menschen, die für sie ihn mit dem Schwert eintreten. Ich bin der König der Wahrheit. Bin dazu geboren, in die Welt gekommen, dass Wahrheit bezeugt wird. Was können wir Menschen tun? Gut, sie können mich erledigen, sie können mich schmähen, sie können mir unvorstellbare Torturen zufügen. Aber das, was Gott tut, ist noch etwas anderes. Er warf unsere Sünde auf ihn. Was Gott in jener Stunde gemacht hat, das ist wichtig. Deshalb in diesem Psalm 118, immer wieder der Herr, nicht die Menschen, auch nicht die Qualen, nicht die Leiden sind so wichtig, was der Herr tut, was Gott aus dem allem macht. Es ist gut auf den Herrn vertrauen, dies ist der Tag, den der Herr macht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und mein Heil. Der bayerische Kirchenpräsident Hermann Betzel hat immer wieder darauf hingewiesen, was war das für eine Stunde, in der sich das fleischgewordene Wort Jesus in den Buchstaben der Schrift hinein gezwungen hat, damit alles erfüllt wird. Betzel hat gesagt, was muss das für ein Aufatmen in der Welt Gottes gewesen sein, bei den Propheten, die so oft als falsche Zeugen beschuldigt worden waren. Und nun kommt Jesus und erfüllt Zug um Zug, Wort um Wort, all das, was die Propheten vorhergesagt haben. Was auch in diesem Psalm 118 als Weissagung auf Jesus hin gesagt ist. Es ist Verlass, es ist eine Logik drin im Gottesgeschehen, auch wenn wir nicht verstehen können, wie das zusammenhängt, dass der Jesus stirbt und meine Sünden getilgt sind. In Stuttgart gab es zur Zeit des Ersten Weltkriegs den Prälaten Christian Römer. Der hat in einer seiner letzten Predigten am Karfreitag 1919 gesagt, ich habe noch nie begriffen, wie das zusammenhängen soll, dass Jesus stirbt und meine Sünden ewig vergessen, vergeben sind. Aber ich will mir's gelten lassen. Ähnlich hat Bonhoeffer ein großes Wort gesagt, Jesus hat nicht deshalb gelitten, dass wir's begreifen, sondern dass wir uns an ihn klammern. Das hat dieser Jesus getan, er hat sich an das Wort der Schrift geklammert, und alles erfüllt, damit wir wissen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. So sollen die Jünger hineingehen, Karfreitag, nicht der Tag, an dem Menschen sich austoben in ihrem Hass, in ihrer Gleichgültigkeit gegen Gott. Wir sind ja mitten in der Passionsgeschichte, wenn es heißt, sie umgeben mich wie Bienen, es sah aus wie Kapitulation. Als unten die frommen Leute gehetzt haben, ist der Gottes Sohn, so steige doch herunter. Als selbst der eine mit Jesus gekreuzigte gesagt hat, wenn du was kannst, dann hilf uns doch und hilf dir selber. Aber die Kraft, die von Jesus ausging, war stärker. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Die Kreise dieser vergebenden Kraft, dieses Gebets, haben selbst den anderen Delinquenten erreicht, haben selbst den Hauptmann unter dem Kreuz erreicht. Und Gott gebe es, dass sie auch uns erreichen. Das Wort, das uns zur Klärung helfen soll, das zu leicht aus unseren Herzen gerissen werden kann. Das Wort, das Jesus erfüllt hat, damit wir wissen, es ist Verlass darauf, was Gott aus jener Stunde, die wie eine Niederlage ausgesehen hat, gemacht hat. Sie haben hier in Baden in Staufen das Problem mit schwankendem Untergrund. Wir haben es in Korntal auch. Und als wir unser neues Gemeindehaus am Saalplatz bauten, da hat jeder gesagt, auf diesen Untergrund könnt ihr nicht bauen. Aber unser Vorsteher hat zusammen mit Architekten dafür gesorgt, dass die bald 100 Pfähle hinunterreichten, 110 Meter, bis wir auf Felsgrund waren. Liebe Schwestern und Brüder, wissen Sie eigentlich um das Vorrecht, das wir haben, wir würden den Namen Jesus anrufen, dass wir mitten in einer schwankenden Welt, die keinen Grund mehr hat, wir wollen bloß in die Zeitung hineinsehen, wie schwankend alles ist. Volkswirtschaft, Politik, Kunst, schwankend. Wir dürfen Leute sein auf festem Grund. Den hat Gott zum Eckstein, zum festen Fundament gemacht. Gib, dass wir leben in deinem Wort, heute Abend besonders, wenn sie es nehmen dürfen, mit dem Zeichen von Brot und Wein für dich. Du gehörst in meinen Bund zur Vergebung der Sünden. Jesus, der unser Leben kennt und nicht anklagend sagt, ich weiß, was bei dir los ist, sondern sagt, ich bin gekommen als der Arzt gerade für dich, der du so oft das Gute tun willst und es nicht schaffst. Du mit deinem Neid, mit deinen Sorgen, mit deiner Ungeduld, mit deiner Gottesgleichgültigkeit, komm, ist alles bereit. Ich erbitte es von mir für mich, gerade weil im Alter so viel auftaucht, was daneben gegangen ist, was Gott mir vorhalten könnte. Ich erbitte es für mich, dass ich mir das ganz neu sagen lasse, auch in diesen Stunden, da wir des Leidens und des Sterbens unseres Herrn Jesus gedenken. Warte doch mal drauf, was Jesus draus macht, was der lebendige Gott aus deinen Schwachheiten, aus deinen Unvollkommenheiten erst noch macht. Liebe Brüder und Schwestern, wir sind erst unterwegs. Was in diesen Lebenstagen noch geschehen kann, aber dann erst recht, wenn wir einmal staunend bloß noch sagen können, danke dem Herrn, denn er ist freundlich, seine Güte währt ewiglich. Das ist mein Herr, und ich will ihn preisen. Amen. Herr Jesus Christus, vielen Dank, dass du bei uns die richtige Adresse gefunden hast, dass du nicht danach fragst, was wir alles geleistet haben, ob wir alles recht gemacht haben. Ah, da war viel daneben. Eigentlich müsstest du dich unser schämen. Aber nun machst du uns klar, auch noch im Mahl willst du uns ganz klar machen und in deinem Wort, bin gekommen, um Sünder anzunehmen, mit ihnen einen ewigen Bund zu schließen, damit sie einst ewig staunen können, was Gott in seiner Kraft aus ihnen macht. Geheiligte, Jesus Christus, du bist uns gemacht von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Jetzt gib, dass wir uns nicht dauernd dagegen wehren, dass uns anderes wichtig sein will, sondern dass wir es gelten lassen. Du bist der Macher ohne Gleichen. Und du kannst auch aus unserem Leben etwas machen zur Ehre deines Namens. Amen.